NDR Info. Redezeit.
Heute am Mikrofon Birgit Langhammer. Einen schönen guten Abend. Unser Thema: Wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft die Voraussetzungen? Wie wollen wir alt werden? Eine Frage, die jeden von uns betrifft. Und wie wollen wir leben, wenn wir auf Hilfe angewiesen sind? Die meisten würden selbst jetzt wohl sagen, zu Hause. Momentan werden auch 2/3 aller Pflegebedürftigen in Deutschland zu Hause versorgt von Angehörigen und Pflegekräften. Doch vor welchen Schwierigkeiten stehen Menschen, die Hilfe brauchen und die, die gerne helfen wollen? Und verändert das neue Pflegestärkungsgesetz die Lage? Setzt es an den richtigen Stellen an? Welche Verantwortung tragen auch die Kommunen für ihre älter werdende Bevölkerung? Und klappt das auch in Zukunft, wenn es bald schon 3,5 Millionen Pflegebedürftige gibt in Deutschland? Thomas Christes hat schon mal nachgefragt. Er wollte wissen, wo sehen Sie die größten Probleme?
Wenn man mal allein sein sollte und der Partner schon gestorben ist, möchte man den Kindern ja auch nicht zur Last fallen. Ich denke, das ist einfach so die Problematik auch. Vielleicht aber auch die Rente, dass man letztendlich dann auch genügend Geld hat, um sich privat eine Pflege leisten zu können. Das werden sicherlich die wenigsten können.
Unser Problem wäre, wir wohnen in der ersten Etage über eine verhältnismäßig lange Treppe.
Aber ich denke auch, dass in der häuslichen Pflege eigentlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gestellt werden müsste. Wenigstens gleichgestellt wie in einem Pflegeheim. Denn ich denke mal, dass die Pflege zu Hause doch ein bisschen aufwendiger betrieben wird. Wir haben das erlebt bei meiner Mutter. Und wenn ich eine alte Dame nur in die Ecke setze und keiner kümmert sich drum, und dafür wird viel Geld genommen, das sehe ich nicht ein.
Auch wir junge Leute haben sicherlich Angst vorm Alter. Also ich bin jetzt Anfang 50 und wenn ich höre, was in den Altersheimen los ist, dann denke ich auch manchmal, Mensch, hoffentlich bist du im Alter noch so fit, dass du jetzt wie meine Oma, die über 90 geworden ist, noch einen eigenen Haushalt führen kannst.
Das Badezimmer dementsprechend mit den Hebevorrichtungen für die Badewanne und was es heute so an Unterstützung gibt. Ich denke, das sollte bezuschusst werden oder steuerlich berücksichtigt werden oder ähnliches.
Unser Thema in der Redezeit: Wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft dann die Voraussetzungen? Vielleicht pflegen Sie ja auch schon. Teilen Sie doch Ihre Erfahrungen mit uns. Rufen Sie an 0800 44 1777. Die kostenfreie Telefonnummer 0800 44 1777, oder Sie mailen uns, das geht auch, unter ndr.de/redezeit. Unsere Gäste heute Abend: zum einen Andreas Westerfellhaus, der Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Langhammer.
Nun ist ja das 2. Pflegestärkungsgesetz durch. Wir stehen jetzt bei dem 3. Welcher Schwerpunkt wird da verfolgt?
Das 2. Pflegestärkungsgesetz ist ein immens wichtiger Ansatz aus unserer Sicht für einen Paradigmenwechsel, nämlich eine ressourcenorientierte Versorgung darzustellen. Das heißt also, mehr den Blick darauf zu wenden, nicht wo liegen die Defizite, was kann ein Mensch nicht, sondern was kann er überhaupt noch leisten, und daran anzusetzen, ihn darin zu unterstützen, die Bedeutung Prävention und Rehabilitation eine ganz andere Rolle wiederzugeben. Das sind für die Menschen, die in diese Pflegebedürftigkeit hineinkommen, sehr, sehr wichtige Ansätze, und wir als Deutscher Pflegerat begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich.
Wir werden zu den Details des Gesetzes noch kommen. Ich begrüße in der Runde auch Dieter Lang, Referent des Teams Gesundheit und Pflege bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Guten Abend, Herr Lang.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Sie haben sich ja auch schon mit den Kommunen beschäftigt. Wo liegen da jetzt die größten Herausforderungen?
Ja, wir haben immer gesagt, die Kommunen haben sich aufgrund der Schaffung einer weiteren Säule der Sozialversicherung 1995 weitgehend aus der Verantwortung in der Pflege verabschiedet. Das muss wieder anders werden. Wir sind der Meinung, dass die Kommunen als diejenigen, die unmittelbar am Bürger dran sind, auch mehr in der Pflege Verantwortung übernehmen müssen.
Und ich begrüße auch Professor Dr. Bernhard Emons, Professor für christliche Gesellschaftsethik am Nell-Bräuning-Instituts der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main und auch Autor von Damit es Oma gut geht, Pflegeausbeutung in den eigenen vier Wänden. Herr Emons, ganz kurz, worum geht's da und wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Ja, guten Abend, Frau Langehammer, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Tatsächlich ist es so, dass das Buch einen sehr speziellen Fokus hat. Es geht nur um die Pflegekräfte, die in den Privathaushalten mitleben und dort einen Großteil der Pflegearbeit übernehmen, teils mit Angehörigen, teils aber auch ohne. Und was mich interessiert, sind die Arbeitsverhältnisse, unter denen da gearbeitet wird. Wir schauen ja oft auf die Pflege und fragen, völlig zu Recht, ob die Pflege den Pflegebedürftigen gemäß ist. Aber es ist auch zu fragen, ob die Pflegearbeit so organisiert wird, dass sie wirklich fair ist für die Pflegenden.
Und in Ihrem Titel kommt ja schon das Wort Ausbeutung vor. Da kann man schon erkennen, in welche Richtung das geht. Auch dazu in der kommenden Stunde bis 22 Uhr hier in der Redezeit mehr. Ich begrüße aber schon die erste Hörerin in der Leitung. Sie können auch anrufen 08000 44 1777. Die Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777. Guten Abend, Frau Kleinen.
Guten Abend. Ja, ich wollte was zu dem Thema sagen. Wenn alte Menschen zu Hause gepflegt werden wollen, das ist, finde ich persönlich, eine sehr tolle Sache, da sie im vertrauten Familienkreis sind, mit ihren Kindern zusammen. Weil früher haben die Eltern die Kinder gepflegt, dann können ja heute auch die Kinder die Eltern pflegen. Es gibt nur einen Nachteil, wenn die mal für die Kinder überfordert sein können mit der Pflege ihrer Eltern, dann müsste man am besten so eine Familienhilfe mit ins Boot nehmen, dass sie dann auch nochmal unterstützen kann.
Also die Angehörigen rücken Sie auch mit in den Fokus. Danke, Frau Kleinen. Herr Immons, wird da schon im Moment genug getan? Muss das noch weiter ausgebaut werden, auch die Angehörigen, die Pflegenden zu unterstützen?
Zuerst einmal möchte ich Frau Kleinen völlig recht geben, dass sozusagen da, wo man sich frei von beiden Seiten aus für die Pflege zu Hause entscheidet, dass das auch eine erfüllende Erfahrung sein kann. Nun ist es häufig so, dass gerade mit fortschreitendem Pflegebedarf dann natürlich auch die Belastungen steigen und dass das dann vielfach dann auch eine Überlastung wird. Oder andere Konstellationen, sozusagen auch andere familiäre Konstellationen lassen es gar nicht zu, wenn die Kinder gar nicht vor Ort sind, dann entsprechende Pflege zu Hause, häusliche Pflege zu organisieren. Insgesamt ist es so, dass die Angehörigen zwar ein Pflegegeld bekommen, wenn sie die Pflege übernehmen, aber ansonsten doch weitgehend alleingelassen werden und dann sozusagen wirklich in der großen Not sind, wenn es der Pflegebedarf auf einmal sehr groß ist.
Herr Lang, es gibt ja schon Angebote für Angehörige. Haben wir da auch das Problem, dass sie einfach nicht bei den richtigen Menschen ankommen? Ist da einfach noch viel Informationsarbeit auch zu leisten?
Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn es Umfragen gibt, die Menschen fragen, zum Beispiel, hast du schon mal dran gedacht, niedrigschwellige Betreuungsleistungen, Entlastungsleistungen in Anspruch zu nehmen? Da kommen dann in der Regel auch schlechte Ergebnisse bei raus. Und ich glaube, das liegt auch ein wenig daran, dass gerade solche Leistungen zu wenig propagiert werden von allen Akteuren.
Und wenn wir jetzt aber darüber sprechen, dass wir ein drittes Pflegestärkungsgesetz umsetzen wollen, dann hilft das ja auch genau dem Punkt letzten Endes, da nochmal ranzugehen und da nochmal auszubauen, auch was zum Beispiel Pflegestützpunkte angeht oder auch Informationen in Kommunen.
Bin ich dran, Frau Langhammer, noch, ja?
Ja, gerne.
Ja, super. Ja, also das ist genau so. Ich stelle mir das so vor, jede Kommune, und da spreche ich wirklich von Kommunen, von Gemeinden, muss im Grunde genommen Bescheid wissen, was passiert denn eigentlich in meiner Gemeinde? Wo liegen Gefahren? Wo liegen Präventionspotenziale, die ich dadurch auch wahrnehmen kann, indem ich mich um meine Leute in meiner Gemeinde kümmere, indem ich mir ein Bild herstelle, wie es denn aussieht mit der Entwicklung in der Bevölkerung. Wir wissen ja, dass viele Menschen heutzutage in Single-Haushalten leben. Sie haben schon mal angesprochen die Tatsache, dass viele Kinder auch gar nicht in unmittelbarer Umgebung der Eltern, die pflegebedürftig werden, leben und dass auch zum Teil die Pflege zu Hause verunmöglicht. Hier müssen wir schauen, dass wir über die familialen Beziehungen hinaus einen intelligenten Mix an Hilfestellungen, sowohl professioneller als auch ehrenamtlicher Natur, schaffen können. Und da liegen Aufgaben der Kommune im Wege der Strukturplanung, der Strukturbeförderung mit beizutragen, dass ein besseres Netzwerk geschaffen wird, wo solche Fälle auch aufgefangen werden können.
Man kann das vielleicht auch noch ein bisschen konkretisieren. Also natürlich ist die kommunale Strukturplanung da wichtig, aber zugleich ist es so, dass es zum Beispiel in Skandinavien auch kommunale Dienste gibt. Dass es also wirklich Leute gibt, die zu den Menschen nach Hause gehen, zu den Eltern nach Hause gehen und sehen sozusagen, was steht da an. Es ist ja oft so, dass Pflegebedarf auch entsteht dadurch, dass dann ein Senior auf eine Leiter steigt und meint, er müsste sozusagen die Vorhänge abnehmen und neue aufhängen und dabei sozusagen stürzt. Und diese Dienste fragen sozusagen auch immer danach, was ist bei Ihnen zu tun? Können wir Sie irgendwie unterstützen? Wo drückt bei Ihnen der Schuh? Und das ist natürlich eine enorme Hilfe, die wir in Deutschland überhaupt noch nicht entwickelt haben.
Herr Westerfellhaus, Sie als Präsident des Deutschen Pflegerats, Sie sind ja bestimmt auch mit den Zahlen sehr vertraut. Im Moment, sagen wir, 2/3 werden zu Hause gepflegt. Wir sprechen jetzt von 2,5 Millionen Pflegebedürftigen. In 15 Jahren sollen das geschätzt sogar bis zu 3,5 Millionen sein. Kann das Konzept dann auch der häuslichen Betreuung dann noch aufgehen?
Naja, ich hoffe ja in jedem Falle, dass es aufgehen kann, denn was wollen wir denn gemeinsam? Und das ist ja auch schon in mehrfachen Beiträgen und Äußerungen denn dann klar gemacht worden. Also jeder möchte doch eigentlich, solange wie selbstbestimmt es möglich ist, in seinem eigenen Umfeld, seiner gewohnten häuslichen Umgebung, möglichst in der Nähe der Familie, denn dann alt werden. Und mit den Stufen der Pflegebedürftigkeit oder mit dieser Entwicklung sollte eine solche Versorgung auch standhalten können. Also das, was der Mensch am Ende will, ist zu Hause bleiben. So. Und dafür braucht es familiäre Unterstützung, dafür braucht es ehrenamtliche Unterstützung, aber es braucht vor allen Dingen auch ganz klar ergänzende oder auch übernehmende professionelle Pflegeleistungen. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Wenn ich das in der Zukunft sicherstellen will, bei immer mehr pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause leben, wo auch Angehörige auf die Profession Pflege denn dann angewiesen ist, müssen wir immer die Frage stellen, und das zielt auch ganz klar ab auf das Pflegestärkungsgesetz 2, mit wem wollen wir diese Leistung eigentlich erbringen? Also ich habe schon mehrfach geäußert, auch gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit, ich möchte gerne, dass in der Zukunft bei solch richtigen Gesetzen, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, aber auch immer nicht nur die Frage der Finanzierbarkeit gestellt werden, sondern auf welchem Wege sorge ich dafür, dass ausreichend professionelle Pflegende denn dafür vorhanden sind. Und da haben wir eine Menge an Angeboten gemacht.
Und das bedeutet natürlich auch, dass man in die Ausbildung gehen muss, dass auch der Beruf wieder attraktiver gemacht oder überhaupt attraktiver gemacht werden muss. Dazu gleich mehr, aber wir haben schon die nächste Hörerin in der Leitung, nämlich Karin Krane. Guten Abend.
Ja, auch einen guten Abend in die Runde. Ja, ich kann eigentlich ganz aktuell erzählen. Also meine Eltern waren über 80, das ist noch gar nicht so lange her. Mein Vater war noch sehr fitter, gesünderer eigentlich und ist dann ja von einer Minute auf die andere verstorben. Meine Mutter war dann noch da. Und was wir Kinder wussten, sie wollten gerne zu Hause bleiben und nicht in ein Pflegeheim. Und das ist beiden erspart geblieben, sage ich ganz ehrlich. Ich bin Ergotherapeutin und habe in vielen Wohn- oder Pflegeheimen war ich tätig. Möchte ich heute nicht mehr, weil ich das selber auf Dauer nicht ertragen habe. Ich war auch auf einer Wachkoma-Station tätig und habe leider in keiner Institution gute Erfahrungen gemacht, wie man mit pflegebedürftigen Menschen umgeht. Das hat aber gar nicht unbedingt mit der Einstellung der Pfleger, also der menschlichen Einstellung zu tun, sondern es fehlt entsetzlich an Personal. Es wird, ich sag mal, auch aus Kostengründen am Personal gespart. Die Pfleger sind einfach überfordert, mhm, zum größten Teil. Und ich als Ergotherapeutin war sogar gezwungen, auch im Pflegebereich mittätig zu sein, obwohl ich keine Pflegeausbildung hatte.
Frau Kahne, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Dazu hatten wir auch schon extra Redezeiten, was dann auch Minutenpflege angeht und sowas. Mögen Sie uns noch erzählen, wie Sie dann mit Ihrer Mutter, wie Sie das gelöst haben? Also die war dann noch alleine zu Hause. Dann sind Sie eingesprungen, Kinder, als Familie?
Ja, das ist eine gute Frage, die Sie da stellen. Wir wohnen ja alle, wir sind 8 Kinder. Okay. Aber ja, 8 Kinder. Und der eine lebt in Afrika, ich wohne in Meldorf, der eine in Hamburg. Unsere älteste Schwester wohnte nebenan. Und es war schon so, wenn Mutter war auch sehr, sehr schwer krank. Aber dann hat der eine sich mal Urlaub genommen und war da, wo es ihr nicht gut ging und, und. Und es ist innerhalb der Familie geregelt worden. Auch da lief nicht immer alles so, wie man sich das so vorstellte. Aber ich denke mal, man hat das Beste draus gemacht.
Es war auch im Sinne Ihrer Mutter. Frau Krane, vielen Dank. Da waren jetzt gleich zwei Punkte dabei, die wir ganz dringend besprechen müssen. Den einen, den Sie zuerst genannt haben, und den gebe ich auch in die Runde. Ist das tatsächlich so? Haben wir ein Problem in Heimen oder ist es auch ein Imageproblem, Herr Westerfellhaus?
Naja, es ist sicherlich etwas von beiden. Wissen Sie, wir haben ja unterschiedliche Gründe, was die Dame gerade auch geschildert hatte, mit ihren Beobachtungen und Erfahrungen. Wenn wir beobachten, dass in den letzten Jahren ja das Klientel und Bewohner aus gerade stationären Altenpflegeeinrichtungen in den letzten 20 Jahren sich erheblich verändert hat. Und wenn ich wahrnehme bei meinen Besuchen, die vielleicht meine Mutter dort denn dann macht und sie ihren alten Freundinnen begegnet, dann macht sie möglicherweise erschreckende Beobachtungen, die mit ihrer Lebensauffassung, wie man alt wird, nicht kompatibel sind. Und dann muss man sich fragen, warum ist das letztendlich so? Und ich sage nach wie vor immer so, es hat zwei Punkte. Denn das Personal, dem muss man erstmal unterstellen, welches sich für eine solche Tätigkeit entschieden hat. Die sind motiviert und die wollen genau in diesem Beruf der Versorgung von alten Menschen arbeiten und sich mit diesen alten Menschen auch beschäftigen und ihnen eine lebenswürdige Zeit denen ermöglichen.
Das hat aber, ja Frau Krane auch gerade geschildert.
Aber, wenn Sie das im Dauerlauf machen müssen und wenn Sie das mit immer mehr Helfern tun müssen und wenn Sie permanent an Ihre Grenzen stoßen, dann können Sie nur noch das Notwendigste leisten. Also es ist immer eine Frage von Zeit und Personal und fachlichem Personal.
Die zweite Frage, die sich gleich anschließt, und Frau Krane hat das ja auch ganz offen gesagt, da lief vielleicht auch nicht alles rund bei der Betreuung der Mutter, aber trotzdem, gibt es so eine Art Druck, Herr Emons, dass zu Hause immer besser ist als in einem Heim?
Ja, ich glaube schon, dass es tatsächlich auch ein Imageproblem der Pflegeheime gibt. Dabei ist es so, dass wenn man jetzt mal nur auf die Pflegequalität schaut, sozusagen auch darauf, wie gut diese Verrichtungen der Pflege getan werden, dass sich alle einig sind, dass natürlich die Pflegequalität in einem Pflegeheim höher ist als die Qualität der häuslichen Pflege. Das sind einfach sozusagen professionelle Kräfte, die das dann tun. Und da gibt es auch die entsprechenden, also gibt es vielleicht nicht in dem Maße, wie wir uns wünschen, aber es gibt eben auch Kontrollen. Und insofern sind die Pflegeheime sicher im Schnitt deutlich besser, als wir das normalerweise sagen. Es bleibt aber das riesige Problem, das jetzt eben deutlich anklang, von unterfinanzierten Pflegeheimen. Das heißt, dass zu wenig Personal da ist mit der entsprechenden Konsequenz der Minutenpflege. Und da müssen wir von wegkommen. Das ist ganz klar. Das ist ein ganz großer politischer Auftrag. Die Frage ist allerdings immer, ob die alternative häusliche Pflege dann wirklich die bessere ist, ob nicht die Belastungen sozusagen dann gegebenenfalls auch für die Familie riesig groß sind, dass man sich da übernimmt, dass die entsprechenden Konflikte kommen. Und sehr, sehr oft ist es ja auch in Deutschland so, dass wenn die Finanzen das ermöglichen, dass man sich dann etwa eine Pflegekraft aus Polen oder aus Rumänien, Bulgarien und so weiter ins Haus holt, die dann in der sogenannten 24-Stunden-Pflege versucht, das wegzuräumen, was die Angehörigen nicht schaffen. Und mal davon abgesehen, es dann natürlich auch noch nicht selten Konstellationen gibt, wo die Angehörigen selber sich gar nicht in der Pflege engagieren und dann nur eine 24-Stunden-Pflegekraft einstellen.
Unser Thema in der Redezeit, wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft die Voraussetzungen? Rufen Sie an 08000 441777. Nochmal die Telefonnummer 08000 441777. Vielleicht pflegen Sie ja auch einen Angehörigen zu Hause oder haben sich schon überlegt, wie das bei Ihnen eventuell im Alter einmal laufen soll. Oder Sie können uns auch mailen ndr.de/redezeit. Wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung aus Hamburg, Michael Becker. Guten Abend.
Hör ich gern den Namen Michael Becker. Ich habe mich unter einem Pseudonym gemeldet, natürlich. Also mein Problem ist, oder ich möchte einfach mal schildern, meine Frau ist seit 2 Jahren an Alzheimer erkrankt und jetzt schwer dement. Nach den ersten Tränen nach der Wut, dem Hass auf das Schicksal, das einen dann ereilt, habe ich mir gesagt, was kann ich tun? Ins Heim auf keinen Fall. Wir sind 50 Jahre verheiratet und wir kennen uns noch. Ja, ich habe dann eine Menge Hilfen in Anspruch genommen. Viermal eine Tagespflege, einmal eine Pflege, die von außen kommt. Und ich habe eine Reinigungskraft genommen, die wir nie genommen haben. Wir haben ein großes, relativ großes Haus. Jetzt noch ein Hund dazu. Und es geht mir einfach besser, weil ich, wenn meine Frau in der Tagespflege ist, ich kann mal durchatmen, ich kann in die Sonne gucken, ich kann mich einfach mal eine Stunde in Dessel setzen und nach draußen sehen. Und ich denke, das ist einfach für mich die bessere Möglichkeit, meine Frau zu Hause zu haben. Also der Gedanke, meine Frau in ein Pflegeheim zu geben, das wäre mir unerträglich. Sie erkennt mich noch und sie weiß, wer ich bin und sie liebt mich auch, denke ich. Ja, ich denke, das ist für mich die bessere Möglichkeit, solange es geht, sie hier zu Hause zu halten, wollte ich Ihnen sagen.
Da haben Sie natürlich jetzt unseren allergrößten Respekt, Herr Becker. Wir verstehen natürlich auch, dass Sie hier nicht Ihren eigentlichen Namen sagen wollen. Das sind sehr persönliche Geschichten. Danke aber, dass Sie sie mit uns geteilt haben. Eine Frage noch. Wenn Sie sagen, Sie haben viel in Anspruch genommen, wie sind Sie drauf gekommen? Wo haben Sie sich informiert? Hat es bei Ihnen alles gut funktioniert? Weil das ist ja oft der Punkt, wo Angehörige mehr Unterstützung bräuchten, dass sie überhaupt von der Hilfe, von den Hilfsangeboten erfahren.
Von der Alzheimer-Gesellschaft etwas gehört. Und habe die kontaktiert und da haben wir auch betreute Urlaube gemacht. Ich sage nicht wo, aber da wurde meine Frau rund um die Uhr betreut oder 6-7 Stunden. Und ich konnte mal Radfahren wie ein Irrer durch die Gegend fahren, was ich früher immer gemacht habe. Ich habe also gehört von der Alzheimer-Gesellschaft, die sich dann sehr, sehr liebevoll darum gekümmert hat, uns Adressen zu vermitteln. Und dann auch Urlaub zu vermitteln. Und das haben wir gemacht.
Also da ist es ein positives Beispiel, wo das gut funktioniert hat. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und für Sie weiterhin alles Gute, weiterhin viel Kraft. Herr Immons, da klang ja jetzt auch schon mal ganz klar durch, das bringe ich nicht übers Herz. Und da hat es jetzt sehr gut funktioniert. Kommen wir doch einmal noch mal kurz zu Ihrem Buch zurück und zur Pflegeausbeutung. Da sagen Sie, es gibt ja auch Menschen, klar, eine deutsche rundum 24-Stunden-Versorgung, da liegt es, glaube ich, bei um und bei 6.000 bis 8.000 Euro, ist das richtig? Ja. Das können viele sicherlich nicht finanzieren. Und dann gibt es aber die Idee, dass man sich einfach aus dem Ausland Hilfe holt. Und das ist aber, wenn Sie von Ausbeutung sprechen, einfach nicht fair.
Ja, das ist deswegen nicht fair, weil es schon sozusagen der Begriff 24-Stunden-Pflege legt es ja nahe, weil sozusagen die Pflegekräfte leben mit in den Haushalten der Pflegebedürftigen und sind deswegen die ganze Zeit verfügbar. Und diese Verfügbarkeit wird wirklich ganz prinzipiell so gesehen, dass es wirklich jederzeit ist. Da gibt es natürlich gewisse Ruhezeiten, sagen wir mal die Zeit des Mittagsschlafes, aber auch da ist es häufig so, dass die Erwartung die ist, dass wenn dann doch mal Hilfebedarf ist, dass die Pflegekraft dann einspringt und präsent ist und unterstützt. Und insofern kann man sagen, gibt es eine ganz, ganz starke Ausdehnung der Arbeitszeit. In manchen Fällen eben so weit, dass eigentlich wirklich Arbeitszeit rund um die Uhr ist, wenn man eben diese Mittagsschlafzeit dazu nimmt, wenn man sagt, auch in der Nacht muss eine Bereitschaft da sein, muss vielleicht mal jemand umgebettet werden oder zur Toilette gebracht werden. All diese Dinge führen doch sehr, sehr stark dazu, dass wir eine völlige Dauerbeanspruchung haben. Das ist in Einzelfällen durchaus dann gut gelöst, dass dann man sich jemand abwechselt, sozusagen, dass ein Angehöriger pflegt und 50-50 sozusagen sich das mit der Pflegekraft aufteilt. Das dürfte aber nach allem, was uns so vorliegt, eher die Ausnahme sein. In den meisten Fällen wird, sagen wir, 90% oder gar 100% der Pflegeaufgaben an die Pflegekraft weitergegeben. Und das ist natürlich ein ausbeuterisches Verhältnis, weil es geht um ein Arbeitsverhältnis. Und das Arbeitsverhältnis bedeutet ja immer, dass man sich dem Direktionsrecht, dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterstellt und das sozusagen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ist ein Ausbeutungsverhältnis.
Jetzt sprechen Sie von Pflegekraft, aber das heißt ja jetzt nicht, dass wir über examinierte Krankenschwestern oder Pflegekräfte sprechen, sondern ist das nicht manchmal auch so, dass da vielleicht auch Damen aus Polen kommen oder aus anderen, zumeist ja osteuropäischen Ländern, die dann hier auch erstmal überfordert sind, denen man auch erstmal grob nur zeigt, wie das geht, sich um einen Pflegebedürftigen zu kümmern?
Also erstmal mit formalen Qualifikationen kommt fast keine Pflegekraft aus Polen, Rumänien oder Bulgarien zu uns. Fast alle haben sich das sozusagen selber erlernt, sind aber doch dann vielfach einige von ihnen dann schon lange dabei und haben sozusagen da ein Learning by Doing und doch auch ein enormes Wissen und eine Kenntnis, wie man sowas anpackt. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit völlig ahnungslosen Leuten immer zu tun hätte. Beim ersten Mal, sozusagen wenn dann auch noch Deutschschwierigkeiten bestehen, sind die Probleme natürlich enorm, aber es gibt durchaus auch einige Pflegekräfte, die da schon sehr versiert sind und das auch relativ gut machen. Wichtig ist allerdings auch da immer zu sehen, dass das, was sie überhaupt machen können und wo man sagen kann, da wird keine rote Linie mit überschritten, das sind natürlich all die Dinge, die nicht mit der medizinischen Pflege zu tun haben, die nicht mit der Behandlungspflege zu tun haben, denn das muss auf jeden Fall von examinierten Pflegekräften gemacht werden. Also da geht es um Spritzen setzen, Wundversorgung und all diese Dinge, Katheter setzen. Das können sie nicht und das dürfen sie nicht und das ist sozusagen auch nochmal eine ganz andere rote Linie, die jetzt nichts mit der Arbeitsausbeutung zu tun hat, sondern mit den Dingen, die da zu tun sind.
Unser Thema in der Redezeit, wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft die Voraussetzungen? Sie können anrufen, mitdiskutieren oder auch Fragen stellen an unsere Experten 08000 44 1777. Noch einmal die Telefonnummer, kostenfrei 08000 44 1777. Herr Westerfellhaus, ist es tatsächlich so? Wir hatten es auch in der Vergangenheit schon öfter, wenn es um Pflegenotstand ging, dass quasi ein bisschen mitschwingt, pflegen kann jeder?
Ja, das ist leider so. Und lassen Sie mich eben bitte zu Herrn Immuns noch mal kurz zurückgehen, auch das, was er gesagt hat. Wissen Sie, wir haben ein ganz grundsätzliches Problem. Wir reden über Pflegekräfte und wissen nicht, was wir damit meinen. Wir differenzieren einfach nicht. Und es wurde jetzt zwar von Herrn Immuns betont, es gibt dann sogenannte medizinische Pflegekräfte. Es ist für den Konsumenten oder den Angehörigen oder den Bewohner in diesem ganzen Wirrwarr an dem, was ihm über Pflege angeboten wird, nicht mehr durchschaubar, welche Profession steht ihm eigentlich entgegen. Und wenn ich jemanden für 24 Stunden habe, nur damit ich nicht alleine bin und der mir beim Aufstehen hilft, dann ist das ja in Ordnung, wenn alle arbeitsrechtlichen Verhältnisse stimmen. Aber zu glauben, dass immer eine Abgrenzung passiert zu dem, was dann wirklich ausschließlich eine Fachpflegekraft denn dann tun darf, ja, ich glaube, das ist ein bisschen illusorisch. Da werden viele Dinge einfach mitgemacht. Wir haben da Betreuungsassistenten, wir haben da Schwesternhelferinnen und so weiter und so fort, die es vielleicht alle gut meinen, aber gut meinen hilft nicht. Weil das ist gefährlich für die Patienten- und Bewohnersituation. Und ich glaube, dass hier ganz klare, trennscharfe Linien her müssen, bis zu welcher Grenze geht was und wo brauchst du eine Profession. Und da muss man Professionen aber auch ganz eindeutig identifizieren.
Ja, ich gebe Ihnen natürlich recht, dass man für bestimmte Dinge auf jeden Fall diese Grenze sehr, sehr scharf ziehen muss. Auf der anderen Seite lege ich auch großen Wert darauf, dass das, was die Polinnen, wie es in Deutschland dann immer so gerne heißt, wir holen uns eine Polin, also was die Polinnen, was die Ost- und Mitteleuropäerinnen da machen, dass das tatsächlich auch Pflege ist. Also Pflege ist ja im häuslichen Kontext eh nicht so klar zu unterscheiden, auch von den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die dann auch mitmachen. Aber Pflege bedeutet dann ja eben auch Hilfe beim Waschen, Hilfe bei der Nahrungsmittelaufnahme und so weiter, beim Toilettengang. All diese Dinge sind ganz selbstverständlich Teil dessen, was sie tun. Und mir ist das wichtig, auf der einen Seite zu sagen, so wie wir es jetzt geregelt haben, haben wir enorme Probleme sozusagen, dass wir absolut unfaire Arbeitsverhältnisse haben. Ich würde sagen, menschenunwürdige, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse haben.
Jedenfalls
zugleich
dann,
ist es natürlich...
Immuns,
bitte?
Jedenfalls dann, wenn es illegal läuft. Es gibt auch andere Fälle,
ja,
will ich nochmal sagen.
Ja, natürlich, das sind aber vereinzelt Fälle. Also ja, ich meine, wir wollen jetzt...
sagen, die viele, viele Menschen, die diesen Weg gewählt haben, sind sehr, sehr zufrieden mit den Personen, die dann in den Haushalt kommen.
Auch, ja.
Natürlich gibt es da immer wieder auch Überschreitungen des arbeitsrechtlich Zulässigen. Man kann die Menschen nur davor warnen, hier zu übertreiben in dem, was Sie Ausbeutung nennen. Aber auf der anderen Seite, es wird dort viel getan mit diesen Menschen zusammen.
Das sehe ich genauso, dass das sozusagen sehr, sehr positive Verhältnisse sein können. So, aber dann sind wir sozusagen völlig davon abhängig, sozusagen wie die Beziehungskonstellation zwischen den Beteiligten ist. Richtig. Das heißt, es gibt, und das ist im Arbeitsrecht sozusagen eine völlige Ausnahme, ja, es gibt keine Möglichkeit, da entsprechende Regeln durchzusetzen. Es gibt keinen Schutz der Arbeitnehmerinnen. Das führt ja in Extremfällen zu ganz furchtbaren Konstellationen, sozusagen auch zu erniedrigender Behandlung. Es führt in nicht seltenen Fällen schon dazu, dass weit die Arbeitszeiten ausgedehnt werden. Das heißt, auch das halte ich eigentlich für ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis. Aber es gibt natürlich auch andere, nur haben wir keine Garantie, dass das so ist. Und deswegen, wenn wir Regeln brauchen, wenn wir eine entsprechende Veränderung, zum Beispiel auch des Pflegegelds brauchen, um da Anreize zu schaffen, dass man sich an entsprechende Mindeststandards hält.
Herr Lang, Sie als Referent beim Team Gesundheit und Pflege bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir müssen natürlich auch nochmal auf die Familienangehörigen, die pflegen, mit eingehen, weil wenn man das quasi extern machen lässt, dann kostet das sehr viel Geld. Und ansonsten stehen da immer die Töchter und Schwiegertöchter in der ersten Reihe?
Ja, das ist tatsächlich so. Nach wie vor ist in erheblichem Maß die Pflege weiblich. Wir bedauern das sehr. Wir haben auch im Rahmen der Gesetzgebung in den vergangenen Jahren im Hinblick auf das, was dabei rausgekommen ist, nämlich ein Pflegezeitgesetz und ein Familienpflegezeitgesetz, heftige Kritik am Gesetzgeber geäußert, weil er für unsere Begriffe nicht in der Lage ist, diese Materie wirklich in einem Sinne zu regeln, die den Pflegebedürftigen und den Angehörigen zugutekommt. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es im Rahmen von gesetzlichen Regelungen tatsächlich zu einer echten Garantie von Lohnersatzleistungen kommen muss, damit auch Männer tatsächlich in die Lage versetzt werden. Und sie sind eben häufiger in Lohn und Brot als Frauen, dass auch Männer dann in die Lage versetzt werden, eine gewisse Zeit von der Arbeitsstelle sich zu entfernen, um dann häusliche Pflege zu übernehmen und dafür auch im Sinne eines Elterngeldes ein Pflegegeld bekommen.
Weil bis hierhin ist jetzt die Verbesserung ja schon gewesen, dass es geht, also dass man sich Familienpflegezeit nehmen kann und dass dann zumindest Pflegeversicherung weiter bezahlt wird und auch Arbeitslosenversicherung weiter bezahlt wird. Aber da hat man im weitesten Sinne dennoch noch kein Einkommen in der Familie.
Nein, man hat es nicht. Man könnte unter Umständen ein Darlehen in Anspruch nehmen. Das ist zwar ein zinsloses Darlehen, aber trotzdem, man muss sich verschulden, um zu pflegen. Und das halten wir nicht für angemessen in dem Sinne. Es gibt im Rahmen dieser Gesetzgebung eine Situation, wo eine echte Lohnersatzleistung geleistet wird. Das ist dann, wenn man im Notfall oder im Akutfall, sagt man, einen Anspruch wahrmacht, 10 Tage von der Arbeit fernbleiben zu können, um das Nötige zu regeln, was es zu regeln gibt im Falle der Pflegebedürftigkeit.
Und das ist ja einiges, wenn man sich das anguckt, was man dann alles auch als Angehöriger, man ist ja mutmaßlich auch zum ersten Mal in dieser Situation und kennt sich noch überhaupt nicht aus und von der Pflegerechtsberatung bis zur Pflegevertragsberatung, medizinische Beratung, Wohnberatung, Beratung zur haushaltsbezogenen Dienstleistung oder auch zu technischen Assistenzen, da kommt ja eine ganze Menge auf einen zu. Gibt es denn sowas wie einen einzelnen Ansprechpartner, an den ich mich jetzt erstmal wende? Es gibt ja zum Beispiel ein Pflegetelefon. Wer hilft mir in so einer Situation als erstes weiter, Herr Lang?
Naja, zunächst mal Ihre Pflegekasse natürlich. Ne? Es gibt im Pflegeversicherungsgesetz, im Sozialgesetzbuch 11, gibt es Vorschriften über Beratungsleistungen. Diese werden erbracht. Oder zunächst mal ist jede Pflegekasse verpflichtet, ihren Mitgliedern Auskunft und Information zu erteilen. Dann hat jeder pflegebedürftige Mensch, sobald er einen Antrag auf Pflegeleistung gestellt hat, auch einen Anspruch, dass ihm ein sogenannter Pflegeberater der Pflegekassen zur Seite gestellt wird. Der muss auch ins Haus kommen und der muss praktisch so etwas wie einen Pflegeplan machen. Der muss die Menschen darüber informieren, welche sozialversicherungsrechtlichen Leistungen sie in Anspruch nehmen können und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch als drittes sozusagen auch Pflegestützpunkte. Das sind ja Einrichtungen, die von den Kassen und den Kommunen zum Teil gemeinsam betrieben werden. Und da will man jetzt im Übrigen auch, Frau Langhammer, um nochmal auf das, was Sie angesprochen haben, Pflegestärkungsgesetz 3, da will man den Kommunen auch mehr Rechte in Zukunft geben, indem man sagt, jede Kommune hat ein Initiativrecht auf die Gründung und den Betrieb eines Pflegestützpunkts. Also das sind kleine Schritte. Wir sagen, darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von anderen Beratungsbedarfen, die erfüllt werden müssen und wo es dann auch Unterstützung für diese Beratungsinstitution geben muss, zum Beispiel die Alzheimer-Gesellschaft. Das hat der Anrufer vorhin ja auch gesagt, dass er bei der Alzheimer-Gesellschaft gute Informationen bekommen hat. Das ist ein wichtiger Anlaufpunkt. Auch Wohnberatungsstellen in den Kommunen, in den Ländern sind sehr wichtige Anlaufstellen, weil dort erfährt man, was man alles zum Beispiel umbauen kann in der Wohnung, wo man Fördergelder herkriegt und wie man das realisieren kann. Es gibt nämlich auch für Umbaumaßnahmen, Leistungen der Pflegeversicherung, das steht auch im Gesetz drin.
Aber wenn ich mal eine Ergänzung machen darf, Frau Langhammer, das alles, was Herr Lang richtig gesagt hat, würde ich mir wünschen, dass das aus einer Hand passiert. Denn man muss sich doch mal die Realität vor Augen führen. Ich bekomme jetzt heute Nachmittag um 14 Uhr die Nachricht vom behandelnden Arzt meiner Mutter im Krankenhaus. Übrigens, nach Hause geht nicht mehr. Sie ist pflegebedürftig. Sehen Sie zu, dass Sie alles regeln. Mhm. Die Panik, der Schmerz, die Ratlosigkeit, die jetzt sofort eintritt, weil ich bin noch im Dienst und ich muss morgen früh um 8 Uhr wieder da sein. Das alles jetzt regeln zu wollen. Und in dem Bewusstsein, mich vorher niemals damit auseinandergesetzt zu haben, weil wir neigen ja auch in der Gesellschaft gerade diese unangenehme Entwicklung, mal pflegebedürftig zu werden, denen weit von uns zu drängen, das kommt ganz plötzlich. Und wenn ich dann genauso selbstverständlich wie eine 110 oder 112 eine Zentrale, das alles, was von Herrn Lang geschildert hat, ein Callcenter hätte, wo mir weitergeholfen wird, wo alle diese Informationen schnell und gebündelt mir regional vor Ort zur Verfügung stehen. Das würde ich mir dann allerdings wünschen.
Und wenn ich noch provokativ nachfragen darf, wenn jetzt als einschätzende Instanz ein Vertreter der Kasse kommt, kann man sich dann drauf verlassen? Also wenn der Mann, für den es teuer wird und der jetzt Sachen bewilligen soll und sie bezahlen soll oder freigeben soll, dass sie bezahlt werden, jetzt auch einschätzen soll, was wirklich notwendig ist für meine Mutter, kann ich da sicher sein, dass der quasi ganz salopp gesagt alles rausrückt?
Tja, also wir haben da immer diesem System ein wenig mit Bedenken gegenübergestanden. Es war eben so, als Mitte der Nullerjahre ist diese Diskussion aufgekommen, wer soll denn eigentlich Beratung in der Pflege leisten? Und da haben die Kassen sofort hier geschrien. Die haben sofort gerufen, Leistung und Beratung gehören in eine Hand. Ich kann das auch genau festmachen an Personen, die das mit Mitte der Nullerjahre 2005, 2006 maßgeblich propagiert haben. Und so ist es dann auch gekommen im Gesetz. Letztlich hat der Gesetzgeber gesagt, ja, wir geben denjenigen, die auch die Leistungen tragen, also die Kosten tragen, denen geben wir auch die Beratung. Das hat ein bisschen Geschmäckle. Das hat immer ein bisschen Geschmäckle an dieser Stelle, weil wir natürlich uns mehr versprechen von einer unabhängigen Beratung, von einer unabhängigen Institution. Und der Herr Westerfellhaus hat ja gesagt, das müsste im Grunde genommen aus einer Hand. Wir hatten auch vor 15 Jahren schon mal die Idee gehabt, dass wir so eine einheitliche Telefonnummer für Pflege in Not quer durch die Republik dann auch installieren. Dazu ist es nicht gekommen, weil sich letztlich der Bund aus dieser Verantwortung herausgenommen hat, indem er sehr wahrscheinlich zutreffend gesagt hat, Beratung ist keine Angelegenheit des Bundes, sondern der Länder. Bitte Länder, mach doch mal was. Ne? Also der Herr Westerfellhaus will auch auf das hinaus, was wir als Experten immer mit dem Begriff des Case Managements, des Fallmanagers bezeichnen. Jeder Pflegebedürftige, jeder hilfebedürftige Mensch, ich würde sogar noch ein bisschen vorher ansetzen, jeder hilfebedürftige Mensch, der noch nicht die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt, müsste Anspruch darauf haben, dass ihm so etwas wie ein Fallmanager, das ist auch kein schönes Wort, ist genauso wenig schön wie Case Manager, aber so einen guten Begriff kann man sich ja noch ausdenken, aber jemanden, der für alle Fragen bereitsteht, der einen auch durch den Dschungel der Leistungen, des Gewirrs an Zuständigkeiten führen kann und
unabhängig ist.
Und unabhängig.
Genau.
Und das kostet natürlich Geld.
Das kostet Geld.
Pflege ist sozusagen in unserer Gesellschaft ein Bereich, wo man sehr, sehr gerne auch spart.
Richtig. Zum Geld kommen wir gleich. Zunächst aber noch einmal der Aufruf und die Telefonnummer 08000 441777. Die Nummer ins Studio. Wir diskutieren, wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft dann die Voraussetzungen? Und jetzt wartet schon ein bisschen. Danke für die Geduld. Ich höre, Sie sind im Auto. Waldemar Bernd, guten Abend.
Schönen guten Abend. Und zwar habe ich eine Frage in die Runde, wie das denn ist. Man hört ja immer viel davon, dass sie im Pflegeheim, dass die Pflege nicht gut ist, wenig Pflegepersonal da ist. Wie kommt das, dass es so weit erst kommen konnte, dass man in diesem Falle kein Mindestpersonal für eine bestimmte Anzahl von Personen gibt? Wenn man jetzt sagt, alles klar, die Tagschicht oder die Nachtschicht auf 10 Personen müssen mindestens 3 Pfleger da sein. Warum kommt das nicht durch?
Also ein Personalbemessungsverfahren dann mit einem Personalschlüssel und dann spielt Geld quasi auch keine Rolle mehr, weil man den Personalschlüssel einhalten müsste. Eine gute Frage. Wer möchte denn zuerst antworten, Herr Westerfellhaus?
Ja, das ist eine dringende Forderung von uns schon seit langer Zeit, verbindliche Personalschlüssel denn festzulegen. Übrigens nicht nur für stationäre Einrichtungen in der Altenhilfe, sondern auch in unseren Krankenhäusern. Das ist die Grundlage und wir arbeiten dort in vielen Gremien und natürlich scheitert an der einen immer um die langwierige Diskussion, wer stellt die finanziellen Mittel in ausreichendem Maße zur Verfügung, wer definiert, was ist ausreichend, wer macht das an welchen Kriterien fest und dann kommt ein weiterer Punkt dazu, dass es ja mittlerweile so ist, dass selbst diejenigen, die sagen, also wir wollen die vorgegebene Fachkraftquote, die in meinem Bundesland gilt, erfüllen, eben kaum mehr ausreichend qualifiziertes Fachpersonal denn für diese Tätigkeit gewinnen. Deswegen kommt es auch zu desolaten Personalschlüsseln. Und wenn dann dazu übergangen wird, in möglicherweise Verzweiflung, ich will ja nicht unterstellen, dass es dann Absicht ist, um Geld zu sparen, dann mehr und mehr auf Hilfskräfte ausgewichen wird, dann wird die Sache mehr als bedenklich und mehr als gefährlich. Und dann kommen wir wirklich in unhaltbare Zustände. Und deswegen müssen wir diese Diskussion über die Überschrift Personalbemessungsvorgaben und Personalbemessungsgrenzen, egal wie wir es herstellen, müssen wir sie unter diesem Titel führen. Zwingend.
Herr Emund, Sie sind ja auch Professor für christliche Gesellschaftsethik. Also die Frage, auch schon eine gesellschaftskritische Frage, haben wir da einfach zu lange weggeschaut und einfach wollten wir zu viel sparen?
Ja, ich sehe das so. Ich glaube, man kann fast sagen, da haben die christlichen Kirchen sozusagen auch noch eine gewisse Mitschuld an der Geschichte. Was im Hintergrund schon noch immer mitschwebt, ist die Vorstellung, dass Pflege ganz selbstverständlich in der Familie geleistet wird. Und da, wo das möglich ist, ist das ja auch gut. Aber sozusagen, dass da häufig eine Überforderung ist, dass da Hilfen her müssen, dass auch Grenzen da sind, sozusagen, wo man sagt, jetzt ist es aber wirklich besser, dass man in ein Pflegeheim geht, dass da sozusagen eine professionelle Unterstützung braucht. Das konzidiert man natürlich in der Politik. Das macht man seit 25 Jahren, seitdem es das Pflegeversicherungsgesetz gibt, was auch ein großer Fortschritt war. Aber man nimmt sozusagen nicht systematisch in den Blick, was müssten wir eigentlich tun, auch an professioneller Unterstützung, um dann auch wirklich eine gute Pflege zu leisten. Und das ist natürlich letztendlich eine Kostenfrage. Und da ist man immer sehr, sehr zurückhaltend, sozusagen mehr Geld für die Pflege zu geben. Letztendlich, was da deutlich wird, ist, und Und das hat was damit zu tun, sozusagen Pflege ist das, was jeder machen kann und was selbstverständlich in der Familie passiert. Das, was deutlich wird, ist eine sehr geringe Wertschätzung der Pflegearbeit in unserer Gesellschaft. Das betrifft die Profis, die sozusagen unter schlechten Bedingungen Minutenpflege arbeiten, vergleichsweise wenig Geld bekommt. Das betrifft die Angehörigen, die, man kann das ja mal ganz leicht vergleichen, sozusagen, wie wird man, wenn man pflegt, welche Entlastungen und welche Ersatzleistungen gibt es und wie ist das, wenn man kleine Kinder hat. Ja, also schon daran sieht man sozusagen, dass da eine Ungleichheit ist und das betrifft eben auch dann am Ende der Kette die Live-In-Pflegekräfte, die in den privaten Haushalten mitleben, wo man einfach sagt, ja, die können ja dann von den Familien gezahlt werden. Da hält sich der Staat dann fern raus.
Aber jetzt zahlen wir ja alle in der Pflegeversicherung und es geht ja auch kontinuierlich nach oben. Das ist ja auch in Ordnung. Wohin kommt dieses ganze Geld? Also haben wir irgendwo tatsächlich Reserven, die einfach nicht angegriffen werden? Kennt sich einer von Ihnen speziell mit Finanzen aus?
Sie müssen das sozusagen im internationalen Vergleich, wenn Sie sich anschauen, sozusagen, was die öffentlichen Ausgaben in der Bundesrepublik Deutschland für Pflege sind, jetzt die öffentlichen Ausgaben, nicht das, was wir privat dazulegen, dann sind wir bei 1,4% des Bruttoinlandsproduktes. Durchschnittlich liegt man sozusagen jetzt in Nordeuropa, wenn man jetzt das westliche Nordeuropa nimmt, liegen wir bei 2%. Wir haben Länder, die 4, 6, 7% sozusagen des Bruttoinlandsproduktes dafür ausgeben. Letzteres würde man sagen, das ist dann wahrscheinlich auch etwas, wo wir nicht hinwollen. Aber wenn man sieht, dass wir bei 1,4% sind, ein sehr reiches Land, und unsere Nachbarländer im Durchschnitt bei 2%, ich glaube, dann wird nochmal deutlich, wie stark, da kommt bei mir der Volkswirt durch, aber sozusagen, wie stark wir da sparen. Da ist wirklich notwendig, dass sehr, sehr viel mehr Geld in die Pflege gesteckt wird.
Das ist auch meine Meinung, Herr Emons. Also, wobei wir müssen an dieser Stelle immer betrachten, nicht nur die Pflegeversicherung oder die Sozialhilfe ist Kostenträger der Pflegeleistung, sondern wir wissen mittlerweile, dass mehr als 50% der Gesamtkosten in der Pflege von den Pflegebedürftigen bzw. ihren Angehörigen selbst getragen werden. Sie sind also der größte Kostenträger in der Pflege selbst. Das liegt daran, dass die Pflegeversicherung von Anfang an eine Teilversicherung gewesen ist. Die zahlt nur gedeckelte Leistungen und diese Leistungen haben an Kaufkraft in erheblicher Weise verloren. Man sagt, und das sind wirklich seriöse Zahlen, dass seit 1995 die Leistungen der Pflegeversicherung einen Kaufkraftverlust von 20 bis annähernd 25% erreicht haben. All die vergangenen Maßnahmen seit 2010 haben nicht dazu geführt, dass dieser Kaufkraftverlust, also all die Erhöhungen, Leistungserhöhungen in dieser Zeit, haben nicht dazu geführt, dass dieser Gap, will ich mal sagen, von 20-25% Kaufkraftverlust wirklich eingeschränkt worden ist. Also, wir brauchen in Zukunft, das ist meine Auffassung, auch eine geregelte Dynamisierung der Leistung, die sozusagen automatisiert anhand festgelegter Kriterien erfolgt. Und wir müssen noch ein bisschen was draufpacken, damit die Lücke, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden ist, an Kaufkraftverlust, teilweise nach und nach möglicherweise nicht geschlossen, aber doch gen Null herangeführt werden kann.
Unser Thema in der Redezeit, wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft die Voraussetzungen? Die Telefonnummer 08000 441777, und Marie Völkert hat sie gewählt. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer. Ich wollte noch mal auf die Polinnen zurückkommen.
Ja.
Mein Vater ist im letzten Dezember gestorben, nach 7 Jahren, die er mit zunehmender Demenz leben musste. Und er hat in dieser Zeit mit Polinnen zu Hause leben können. Er war verwitwet. Und das war für uns eine wunderbare Lösung. Ich muss aber Professor Emonsen auch recht geben, dass ich auch eine Ausbeutung sehe. Als es meinem Vater noch gut ging und er vieles alleine machen konnte, nur nicht zuverlässig gegessen und getrunken hat, da war das sicherlich nicht so. Aber in der letzten Zeit, also in den letzten Monaten, wo er nachts auch mal gedreht werden musste, war das mit Sicherheit so. Jetzt hatten wir das große Glück, dass wir 2 Polinnen hatten, die wirklich sehr engagiert waren und auch die Möglichkeiten freizunehmen dann oft gar nicht genutzt hatten. Wir hatten dann ergänzend natürlich einen Pflegedienst, weil da Sachen kamen, die wirklich das, also jetzt nicht medizinisch, aber wo ich auch gedacht habe, gut, für eine Polin nicht mehr angemessen, wie Windeln wechseln und Ganzkörperwäsche und solche Sachen. Die hat also der Pflegedienst gemacht, aber die Polinnen haben darauf bestanden, daran teilzunehmen und auch den Pflegedienst sozusagen zu kontrollieren und haben es dann von sich aus übernommen, zu rasieren, Hände und Füße zu waschen, also wo es Feinarbeit braucht, weil die Pflegedienste ja immer in Eile sind. Wenn man sich das leisten kann und wenn man zu Hause bleiben möchte, ist das eine tolle Möglichkeit, aber wie gesagt, es ist eine Ausbeutung. Und wenn man jetzt zwei Polinnen haben wollte, dann müsste man schon sehr reich sein, sozusagen, eine für den Tag und eine für die Nacht. Mhm. Unsere hatten einen Arbeitsvertrag, der offiziell auf 8 Stunden am Tag lautete, was aber natürlich in der Realität vor allen Dingen am Ende nicht mehr so war. Was ich dann noch beitragen wollte, also mein Vater, zu Beginn dieser Zeit kam er mal ins Krankenhaus, weil er dehydriert war. Und da hat er sich auf einer Station sehr wohl gefühlt. Also er hatte eine Dame gefunden, mit der er spazieren gegangen ist. Er hat abends Spiele gespielt und fühlte sich scheinbar pudelwohl. Sodass ich gedacht habe, vielleicht wäre ein Heim doch gar nicht schlecht gewesen für ihn, denn er lebte alleine und hatte dann ja wenig sozialen Kontakt, beziehungsweise immer nur zu dieser einen Person.
Ja.
Und es hätte ihn ja vielleicht auch noch länger in besserem geistigen Zustand gehalten, wenn er mehr Kontakt und mehr Anregung gehabt hätte.
Da hört man jetzt schon raus, Frau Völkert, es beschäftigt Sie ja immer noch, ne? So, also es ist immer noch ein Thema, dass man als Angehöriger sich denkt, habe ich richtig entschieden? Weil Sie mussten für Ihren Vater ja auch bestimmt mitentscheiden, was weiter passiert.
Ja, sicher. Wobei er da hat zu Beginn dieser Zeit, als er nicht mehr alleine leben wollte, sehr klar gesagt, er will nicht in ein Heim. Und als er dann es nicht mehr richtig entscheiden konnte, da hat auch der Neurologe gesagt, geben Sie ihn nicht ins Heim, denn die Pflege, die er hier hat, auch der soziale Aspekt, also die Zuwendung, die kriegt er im Heim nicht. Mhm. Und da sagte der Neurologe, ist seine Erfahrung, dass viele Menschen dann wirklich nach wie abstürzen fast.
Das ja, ist genau,
also dass
der richtige
ihr
Punkt.
Gesundheitlicher ja. Zustand sich dann auch rapide verschlechtert.
Ja. Herr Immund, Sie haben sich ja damit auch noch näher beschäftigt. Sie teilen mutmaßlich alles, was Frau Völkert gesagt hat, wobei ich ja schon auch wirklich so raushöre, dass sie selbst ganz klar auch sagt, ja, in gewissen Teilen war das vielleicht wirklich Ausbeutung.
Mhm. Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man auch das Kind jetzt nicht mit dem Bade ausschüttet oder dass man meint, man könnte mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen sozusagen das ganze Feld da bereinigen, sondern dass man sich anschaut, wo gibt es eine gute Praxis und wo können wir sie unterstützen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, wenn man selbst Arbeitgeber ist und eben nicht in Schwarzarbeit, sondern wirklich einen geregelten Arbeitsvertrag schließt, wenn man sehr gut auf die Arbeitszeit achtet, sozusagen, dass die nicht zu sehr ausgedehnt wird, wenn man mitpflegen kann oder anders für Unterstützung sorgen kann, dann ist das durchaus eine sinnvolle Konstellation, zumindest vorübergehend. Also auch bei Demenz oder bei anderem schweren Pflegebedarf gibt es natürlich auch mal immer einen Punkt, wo man sagt, dann ist das nicht mehr möglich. Und dadurch, dass es so, so wichtig ist und für viele Leute so zentral ist, dass sie sozusagen in ihrer eigenen Wohnung ihre Selbstständigkeit erhalten wollen, ist der Bedarf da und dann sollte man eben auch nach Regelungen gucken, die das entsprechend fördern. Das heißt, es gibt jetzt schon die Möglichkeit, das zu tun. Meine Forderung ist nur sozusagen, dass der Gesetzgeber entsprechend eingreift und dann auch dafür sorgt, dass zum Beispiel Arbeitszeitregelungen da sind, dass sie eingehalten werden. Zum Beispiel könnte man ja das Pflegegeld einfach etwas erhöhen, man könnte das Pflegegeld bei den Familien erhöhen, die eine solche Live-In-Pflegekraft mit in die Arbeit hineinnehmen, mit in die Pflegearbeit hineinnehmen, das dann aber dann eben daran binden, dass bestimmte Arbeitszeitgrenzen auch eingehalten werden.
So, und jetzt haben wir unsere definitiv letzte Anruferin für diese Sendung. Wir haben noch knapp 3 Minuten. Kurz, Frau Müller, ich möchte gerne noch Ihre Geschichte hören. Guten Abend.
Guten Abend. Also, ich finde, ich habe eine ideale Lösung gefunden und bin überrascht, dass ich nie davon so einem Arrangement höre. Ich habe eine Servicewohnung innerhalb einer Seniorenanlage. Da gibt es rund 130 oder 150 Pflegeplätze, aber leider nur 3 Servicewohnungen. Von der Wohnung kann man trockenen Fußes zu der Station kommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich finde es ideal.
Unsere Zeit läuft leider tatsächlich gleich aus, aber das klingt jetzt natürlich wirklich sehr gut. Und wir haben jetzt immer nur quasi zwischen Schwarz und Weiß gesprochen, zwischen Zuhause und Heim. Herr Lang, brauchen wir einfach auch mehr Zwischenformen, auch solche Wohnformen, wie Frau Müller sie gerade angesprochen hat?
Ja, wissen Sie, der Gesetzgeber hat gerade vor ein paar Jahren ein großes Programm aufgelegt, um mal Modellprogramme zu testen, die sich in dem Bereich zwischen stationär und ambulant bewegen. Das sind Mischformen der Versorgung. Und Sie können sich nicht vorstellen, ich habe diese Anträge zum Teil gelesen, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, wie können wir diesen Raum zwischen stationärer Versorgung und ambulanter Versorgung durch gute Praxis ausfüllen. Und es gibt so viele intelligente Lösungen, so viele fantasievolle Lösungen, wie man, und da kommt jetzt auch wieder die Kommune, mit Hilfe der Kommune, durch eine ordentliche Pflegeplanung, Strukturplanung der Kommune, wie man da Situationen in den Gemeinden schaffen könnte, wo wir wegkommen von diesem strengen Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.
Und Frau Müller klang, glaube ich, auch gerade ganz glücklich und gut aufgehoben und hat sicherlich auch Kontakte. Ja, das war sie schon, die Redezeit. Wenn alte Eltern zu Hause gepflegt werden wollen, wer schafft die Voraussetzungen? Da waren einige Ideen mit dabei. Fakt ist, wenn wir in wenigen Jahren tatsächlich bis zu 3,5 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland haben, dann müssen wir kreativer werden und da muss da noch einiges passieren. Dankeschön an unsere Gäste. Dieter Lang, Referent vom Team Gesundheit und Pflege bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Danke an Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. und danke auch an Professor Dr. Bernhard Emuns. Er ist Professor für christliche Gesellschaftsethik am Nell-Breuning-Institut der Hochschule St. Georg und auch Autor von Damit es Oma gut geht, Pflegeausbeutung in den eigenen vier Wänden. Dankeschön an die Redaktion für die Vorbereitung dieser Sendung. Dankeschön natürlich auch für Ihr Interesse, Ihre Anrufe, Ihre zum Teil sehr persönlichen Geschichten. Morgen Abend um 21.05 Uhr hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Morgen dann unter anderem mit dem Schwerpunktthema neue technische Erfindungen auf der CeBIT. Mein Name ist Birgit Langhammer. Auf bald, Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.